Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment & Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit eurem Host, Kevin Hackel. Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Wir bei Payment & Banking stellen immer wieder fest, dass die Umsetzung von Omnichannel-Strategien herausfordernd ist. Insbesondere die vollständige Integration der Zahlungsabwicklung über sämtliche Vertriebskanäle. Ein großes Hindernis kann hierbei die Vielzahl unterschiedlicher Systeme sein, die eine ganzheitliche Betrachtung der Waren- und Zahlungsströme erschwert. Mit der Commerce-Plattform hat der Zahlungsdienstleister PayOne nun eine Lösung entwickelt, die es ermöglicht, alle technischen Komponenten zu verknüpfen. Reibungslose Abläufe garantiert. Ganz im Sinne von Seamless Commerce. Mehr dazu auf payone.com/omnichannel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblings-Finance-Podcasts Payment und Banking. Heute ist wieder Kevin für euch live zugeschaltet und ich freue mich, ich habe einen ganz besonderen Gast aus dem Fintech-Ökokosmos. Kein Unbekannter, wer ist es? Lukas Zörner ist heute bei uns. Ihr kennt ihn sicher, hat schon eine sehr bewegte Historie, trotz sehr junger Jahre. Penta gegründet, erfolgreicher Konto-Exit und damit es im Leben nicht so langweilig wird, hat er sich gedacht, ich starte mit Integral gleich nochmal was Neues. Lukas, hi, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir?
Kevin, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute hier bin. Und ich glaube, wir werden eine sehr spannende Diskussion haben.
Darauf freue ich mich auch schon. Wir haben uns ja vor ein paar Tagen schon zum Kaffee getroffen. Da haben wir gesagt, hey, da könnten doch eigentlich irgendwie ein, zwei Leute zuhören und sich irgendwie was Spannendes rausziehen. Jetzt mal ganz offen gefragt, bevor wir über Integral sprechen. Ich glaube, so viel darf man sagen. Die Leute haben das auch schon mitbekommen. Ihr habt vor ein paar Tagen announced. Ihr macht was im Steuerbereich. Aber bevor wir vielleicht auf das Thema starten, so ein bisschen nochmal auf dich gemünzt. Die Journey in den letzten Jahren, also nach dem Exit von Penta an Konto, du warst ja noch recht lange bei Konto on Board. Deine Rolle hat sich auch ganz stark verändert dahingehend. Du warst dann Geschäftsführer für die deutsche Einheit. Du warst auf einmal viel mehr auch auf den Bühnen unterwegs, weniger im Hintergrund, was ja so ein bisschen dein Background ist. Hol uns mal so ein bisschen ab, wie die letzten Monate waren, wie sie dich geprägt haben, was spannende Learnings waren und was du vielleicht auch für die Founding Journey mitnimmst.
Ja, also ich glaube, es war eine sehr spannende Phase für mich, weil wenn man sich an die Penta-Zeiten, ich glaube, da können wir uns alle noch gut dran erinnern, zurückerinnern, war ich, glaube ich, immer so der Innenminister. Das heißt, als Chief Product Officer das Produkt gebaut, viel mit Kunden gesprochen und dafür gesorgt, zusammen mit dem Team, dass wir eben ein Produkt und eine Company bauen können, aber nach außen hin eigentlich wenig sichtbar. Und das war auch damals definitiv das, was das Richtige war. Und ich glaube, dann kam der Switch zu Konto nach dem Merger im Juli 22, in dem wir dann auch gemerkt haben, okay, um das Ganze gut zu integrieren, sowohl fürs Team als auch für die Kunden, die wir haben, ist es auch wichtig, dass wir eine Stimme jetzt nach draußen haben. Und dann im Rahmen der Konto-Integration bin ich dann de facto zum Geschäftsführer Deutschland geworden, zum Country Head und da dann auch deutlich mehr mit der Mission, für Konto zu werben, Ansprechpartner zu sein für sowohl die Kunden als auch die Partner. Und ich glaube, beides hat mir sehr, sehr stark geholfen jetzt für die nächsten Schritte bei Integral, weil ich glaube, es gehört eben beides dazu, dass du sowohl Innenminister als auch Außenminister machen kannst, um eine Company erfolgreich aufzubauen.
Ich glaube, da wird dir keiner widersprechen und ich glaube, ein super breites Skillset, das du da mitbringst, vielleicht vorne weggestellt. Ihr habt ja mit Penta schon eine große Größe erreicht, jetzt mit Konto dann sozusagen noch in einen größeren, ich nenne es mal Mutterkonzern, rein integriert, auch wenn ihr da natürlich eigenständig gearbeitet habt. Wie war es für dich persönlich vielleicht so ein bisschen jetzt in einen etwas größeren Tanker zu agieren? Da ändern sich ja wahrscheinlich auch in Bezug auf Innenminister, also nicht nur auf deine Rolle, einige Tasks. Hol uns da mal so vielleicht ein bisschen ab, soweit du möchtest, was das vielleicht auch nochmal in dir erweckt hat.
Ich glaube, was du gesehen hast, ist, dass bei Penta waren wir damals knapp 200 Leute, als wir den Exit gemacht haben und Konto waren damals 800 Leute. Als ich dann im April letzten Jahres rausgegangen bin, waren wir, glaube ich, 1600 Leute insgesamt. Also wirklich schon ein großes Unternehmen. Und was ich gemerkt habe, ist, mir macht beides tatsächlich Spaß. Ich glaube, man muss sich immer wieder zurechtfinden in diesen verschiedenen Phasen. Aber der Vorteil natürlich von so einem Scale-Up wie Konto war eben, dass du eine große Anzahl an Leute hast, die verschiedene Projekte durchtreiben können und dass du auch die Experten direkt in deinem Team hast. Während du ein kleines Team bist, musst du am Ende sehr, sehr viel selber machen, was auch eine schöne Erfahrung ist. Aber ich glaube, so die Mischung macht es am Ende des Tages. Und wenn ich dann auf Konto in Deutschland zurückschaue, war das eben eine Phase, in der wir sehr, sehr viel machen mussten. Wir mussten die Kunden rüberbringen, wir mussten mit den Partnern sprechen und ich glaube, das ist uns im Nachhinein sehr, sehr gut gelungen. Aber eben weil du beide Welten gut zusammengebracht hast. Wir haben ja damals immer gesagt, 1+1=3, dass man zusammen mehr erreichen kann als alleine. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, das war der Fall. Ich glaube, das war die beste Entscheidung, die wir damals als Penta und auch für mich persönlich treffen haben können. Und das sieht man jetzt bei den Kunden, man sieht es im Produkt, es ist einfach einen großen Schritt nach vorne gegangen. Und ich persönlich bin sehr happy und auch ehrlich gesagt stolz, diese Reise mitgemacht zu haben, weil ich eben beide Seiten sehen konnte.
Das ist sehr, sehr spannend zu sehen und das darf ich vielleicht an der Stelle als unparteiischer Moderator auch sagen. Ich weiß, jetzt rückblickend war es ja ein sehr, sehr schöner Erfolg oder ist es nach wie vor ein sehr, sehr schöner Erfolg und ich weiß, da haben einige von der Seitenlinie auch ein bisschen skeptisch hingeguckt, ob das gelingt. Deswegen an der Stelle, glaube ich, auch nochmal rückblickend an deine Alke-Rolle, Lukas, große Gratulation. Umso größer sind natürlich unsere Erwartungshaltungen, was jetzt noch alles kommt. Wenn wir jetzt schauen, du warst ja dann doch, gerade für so ein Fintech-Lifecycle, du warst ja tatsächlich noch eine längere Zeit bei Konto, aber dann kam wahrscheinlich irgendwann so der Switch, Hunger nach was Neuem, Hunger nach einer Veränderung, vielleicht Hunger nach einem neuen Feld. Wenn du jetzt so zurückblickst, du hast ja auch ein paar Wochen, ein paar Monate eigentlich Zeit gegeben, was Neues zu finden. Hol uns da mal vielleicht so ein bisschen ab, was damals deine Überlegungen waren, was deine Überlegungen für die Gründung waren und was dann so einzelne Schritte waren, die gesagt haben, okay, hey, ich muss ja aus was Coolem irgendwie rausgehen, um was Neues zu machen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen.
Ja, sehr gerne. Also es war auch keine Entscheidung, die mir einfach gefallen ist. Was für mich super wichtig war, ist, dass wir erstmal die Integration richtig hinbekommen. Und das waren, ich glaube, 18 Monate haben wir insgesamt gebraucht, um diese Phase abzuschließen. Und da ging es viel um die Kundenintegration, die neuen Partnerschaften, die aufgebaut worden sind, aber auch so ein bisschen die Brand nach draußen zu bringen. Und dann so, ja, nach knapp 18, 24 Monaten hatten wir das geschafft. Und das war für mich der einzige Fokus. Und ich glaube, das ist auch super notwendig in so einer Phase, dass man sich eben darauf fokussiert und dass man sich auch committet. Und für mich stand auch beim Exit direkt fest, ich möchte bleiben. Ich möchte das machen, weil wir haben die Kunden, damals waren es, glaube ich, 50.000 Kunden, die wir aufgebaut hatten bei Penta und die wollten wir rüberbringen und wir wollten das gut machen. Und ich glaube, das ist uns, wie gesagt, sehr gut gelungen. Aber irgendwann kam dann natürlich auch für mich so der Moment, was ist jetzt der nächste Schritt? Ich habe das dann fast 7 Jahre gemacht, also Penta und Konto gemeinsam. Und ich habe gemerkt, die Probleme von KMU zu lösen, macht mir extrem viel Spaß. Mir macht es auch extrem viel Spaß bei Konto. Aber gleichzeitig war in mir so langsam der Gedanke gereift, es ist Zeit für was Neues. Aber ich wollte mich dann auch nicht sofort auf was Neues schmeißen und sagen, das mache ich jetzt, sondern erstmal eine Zeit nehmen und wirklich eine aktive Pause nehmen. Und bin dann im April 2023 rausgegangen. April 24 rausgegangen, um einfach dann auch die Zeit mit der Familie zu genießen, das Ganze mal ein bisschen zu reflektieren, was da eigentlich passiert ist die letzten 7 Jahre und mal ein bisschen vom Gas zu gehen. Und habe dann eine schöne Auszeit genossen, die für mich aber extrem notwendig war und dann aber auch ermöglicht hat, mit freiem Kopf neu zu denken, was möchte man jetzt eigentlich machen.
Das ist ein guter Punkt. Ich erinnere mich auch, wir haben, glaube ich, auf der Vibe noch gesprochen. Wir haben uns ja relativ zeitgleich eine Auszeit gegönnt und ich glaube, man kann das wirklich jedem zu Hause mitgeben, der die Möglichkeit hat, in der Transition sich ein bisschen rauszunehmen und zu reflektieren, glaube ich, ermutigen, das auch zu machen. Ich finde das sehr spannend, gerade so retrospektiv drauf geguckt, macht mega Sinn, dass du jetzt auch was Neues gründest. Du hast ja auch gerade gesagt, der Hunger für was Neues oder eine Neugründung ist dann immer stärker geworden. Jetzt wissen wir aber auch, beide aus Erfahrung, Gründung und frühphasiges Startup ist nicht immer ganz easy. Gab es irgendwo in dir drinnen die Überlegung zu sagen, okay, so jetzt auch vielleicht mal in ruhigere Fahrwasser zu kommen und vielleicht ein bisschen was Konservativeres auf der Jobliste sich anzugucken? Oder war es eigentlich relativ klar, wenn neu, dann nicht neue Rolle, sondern neu?
Ja, ganz ehrlich, war es eigentlich von Anfang an klar, neu, das wollte ich machen. Ich habe mich aber dann, ich würde fast schon sagen, gezwungen dazu, mir verschiedene Sachen anzuhören und mir auch die Zeit zu nehmen, drüber nachzudenken, was ist jetzt eigentlich das Richtige? Ist es vielleicht auf der Corporate-Seite? Ist es bei einem bestehenden Startup reingehen? Ist es was Neues gründen? Aber wenn man ganz ehrlich ist, stand es eigentlich schon in meinem Bauch fest, dass jetzt was Neues passieren wird und dass ich was Neues gründen möchte. Aber auch da muss ich wieder sagen, es war die absolut richtige Entscheidung, sich diese verschiedenen Themen auch anzuhören, weil ich einfach glaube, dass mir das gezeigt hat, warum ich gründen möchte und warum es auch das Richtige für mich ist. Und das war am Ende meiner Meinung nach die richtige Phase, dass wir da die Zeit oder dass ich mir da die Zeit genommen habe, auch mit meiner Familie. Aber ganz ehrlich, es stand eigentlich schon fest.
Sehr gut. Und ich glaube, wenn man der Typ ist, das zu machen, dann macht man das auch und entscheidet sich, glaube ich, nicht für die vermeintlich sicherere Variante. Speaking of, Integral heißt die neue Company. Ihr habt in den letzten Wochen so meines Wissens fleißig gearbeitet und sozusagen Vorbereitungsarbeiten geleistet und seid jetzt seit wenigen Tagen eben auch aus dem Stealth-Mode raus. Durfte auch schon bei einer kleinen Office-Party den einen oder anderen Kollegen kennenlernen. Also nochmal gratuliere zum gelungenen Launch, bevor wir tiefer ein bisschen reingehen. Was vielleicht Unterschiede in der Gründung waren, verglichen zu dem, was du in der Vergangenheit gemacht hast. In a nutshell, erzähl uns mal so ein bisschen, was ihr vorhabt, was ihr macht, was das Novum ist, was vielleicht hier noch im Markt ein bisschen fehlt.
Ja, gerne. Also was wir oder was Integral am Ende macht, ist, wir transformieren das Thema Steuerberatung, Buchhaltung und Lohnbuchhaltung für kleine und mittelständische Unternehmen. Weil wenn man sich das anschaut, eine der Sachen, die ich gelernt und immer wieder gesehen habe zu den Penta- und Kontozeiten, ist, dass kleine und mittelständische Unternehmen sich auf das fokussieren wollen, was wichtig ist. Und das ist für die meisten eben, oder das, was sie auch gut können. Und das ist meistens eben nicht das Thema Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, Steuern und alles drumherum. Und das ist eine der festen Überzeugungen, die ich da wirklich entwickelt habe, ist, dass ich glaube, die Welt nicht das nächste Tool braucht, das dann alles machen kann. Davon gibt es schon einige. Sondern ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, in der durch KI ganz neue Möglichkeiten entstanden sind, die ich auch schon selber erfahren durfte. Und ich glaube, dass in der Zukunft die kleinen und mittelständischen Unternehmen eben diese ganzen Prozesse und Anforderungen, ich nenne es mal outsourcen werden, an jemanden, der sich darum kümmert. Und die Personen, die sich darum kümmern, zum Beispiel ein Steuerberater, können dann eben durch KI und mit Agentic Workflows und allem drumherum viel, viel effizienter agieren. Aber dafür brauchen sie de facto auch eine Plattform, die von beiden Seiten her denken kann. Also auf der einen Seite für das KMU, aber auf der anderen Seite eben auch vom Steuerberater oder von dem, sagen wir mal, Service Provider ausgedacht. Und ich glaube, de facto hat das keiner so wirklich mitgedacht von Anfang an. Du hast sehr gute Lösungen für KMU, du hast sehr gute Lösungen für Steuerberater, aber so eine Plattform, die von Anfang an im Kern hat, beide Seiten mitzudenken und die beiden Parteien auf einer Plattform zur Zusammenarbeit zu bringen und dadurch das Operating-System zu bauen für die neue Zukunft, das ist das, was Integral ausmacht. Und die Kunden kommen eben zu uns, um dann auf unserer Plattform zusammen mit unserem Partnersteuerberater zusammenzuarbeiten, um diese ganzen Thematiken auslagern zu können. Und ich muss da auch erzählen, wir haben ja die Firma gegründet und da habe ich auch wieder gemerkt persönlich, wie painful es eigentlich ist, sich um diese ganzen Sachen zu kümmern. Steuernummer kommt nicht, deswegen kannst du das nicht machen, musst wieder anrufen, das passiert, Lohnbuchhaltung. Es ist einfach im Jahr 2025 immer noch ein enormer Pain. Und ich würde jetzt sagen, wir kommen mit einem relativ guten Background, dass wir das lösen können. Aber das klassische KMU da draußen, die eben nicht aus der Fintech- oder Banking-Ecke kommen, die tun sich damit verdammt schwer und völlig nachvollziehbar. Und da kommen wir eben jetzt rein und sagen, wir kümmern uns darum, du kümmerst dich um dein Business.
Sehr interessant und ich kann das echt nur bestätigen. Also ich bin ja seit ein paar Monaten auch selbstständig und habe mir das Wochenende wieder mit Umsatzsteuervoranmeldung, viel zu spät, muss ich fairerweise sagen, das Wochenende um die Ohren geschlagen und es macht wirklich keinen Spaß und ich bin weit davon entfernt, irgendwie ein komplexes SNI zu sein, wo Themen, du hast angesprochen, Lukas, Lohnbuchhaltung und ähnliches dazukommen. Lass uns vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, so ein, zwei Punkte, die du gerade auf den Tisch uns serviert hast. Du sagst, die steht so ein bisschen in der Mitte, also es ist ja jetzt quasi nicht nur Lösung für die SMIs, sondern auch die Schnittstelle zu den Buchhaltern, um sozusagen den Prozess, ich würde es jetzt mal im schönen Neudeutsch End-to-End umsetzen zu können. Lass uns da gerne reingehen, aber vielleicht noch einen Schritt zurück. Das würde mich total interessieren. Wie ready oder wie digital affin sind die Mittelständler bereits oder die SMEs da draußen? Hast du das Gefühl, das ist easy going auf dem Markt oder brauchen wir generell auch noch eine Digitalisierungsoffensive in dem Bereich, weil noch viel zu viel händisch passiert? Wie wäre da so ein bisschen deine Makro-Einschätzung, bevor du vielleicht noch so ein bisschen in Detail eingehst, wie sozusagen euer Tech-Stack und euer physisches Team miteinander agieren?
Du, ich glaube, am Ende der wahre Wettbewerb schon heute ist immer noch Excel und E-Mail. Das muss man ganz klar sagen. Die Unternehmen da draußen sind in vielen Fällen noch nicht so ganz so weit. Es gibt viele, die da weiter sind und auch weitergehen wollen. Ich merke aber jetzt schon, dass die meisten Unternehmen, auch wie damals bei Konto und Penta, es geht stetig bergauf. Das heißt, es wird mehr nachgefragt. Es gibt mehr Unternehmen, die sich digitalisieren wollen. Und ich muss inzwischen auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, der es nicht möchte, wird langfristig auch nicht am Markt überleben können. Weil ich glaube, durch die Effizienzen, die du durch eine vernünftige digitale Palette in deinem Unternehmen haben kannst, kannst du Effizienzen heben, kannst du schneller sein, kannst du bessere Produkte und bessere Services entwickeln. Und ich muss sagen, viele Unternehmen sehen das Ganze, aber sie werden am Ende, und das ist sehr traurig zu sagen, zurückgehalten durch diese enorme Bürokratie, die auf ihnen lastet. Und das ist das, wo ich wirklich sagen muss, es geht nicht immer nur zu sagen, oh, die Unternehmen müssen sich digitalisieren. Der Staat muss sich vor allem digitalisieren. Es kann nicht sein, dass noch Faxe geschickt werden. Es kann nicht sein, dass man bestimmte Prozesse noch per Brief schicken muss und nicht E-Mail machen kann, dass man digitale Portale vom Finanzamt de facto kaum gibt. Das sind Sachen, da muss ich sagen, der Staat muss mehr machen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, man hat das jetzt auch wieder in den Politikerrunden im TV gesehen, da kommt zu wenig. Und das ist inzwischen für mich eine Standortgefahr, die davon ausgeht. Und ich muss da wirklich sagen, es sind nicht nur die Unternehmen, die digitalisieren müssen, sondern wenn es der Staat nicht hinbekommt, dann werden wir eine schwierige Zeit haben. Ich glaube, das wird kommen, aber es ist noch nicht mit der Geschwindigkeit da, die wir brauchen.
Ich habe das vollkommen recht und ich meine, super. Ich glaube, unser Podcast, wenn es stimmt, ehrt genau vor der Wahl. Deswegen vielleicht an der Stelle auch nochmal einen Wahlaufruf. Aber es ist tatsächlich, finde ich, sehr, sehr schade, dass diese Themen im jetzigen Wahlkampf viel zu kurz gekommen sind. Und es ist echt so traurig. Ich komme ja ein bisschen aus dem politischen Hintergrund. Du kannst eigentlich die Stehsätze von vor 15, 20 Jahren nehmen und egal ob Regierung oder Opposition, alles, was man sich vornimmt, wird irgendwie nicht umgesetzt. Und ich bin bei dir, dass das ein riesen Standortrisiko ist. Umso wichtiger, glaube ich, trotzdem dann an der Stelle, dass es Leute wie dich gibt, die zumindest in dem Umfeld, wo sie was bewegen können, den Unternehmen helfen können, Zeit zu sparen und eigentlich das, was sie wirklich machen wollen, sie nicht mit dem Mühsamen beschäftigen zu müssen, sondern eigentlich in Ideen Free Flow zu geben. Genau, Thema Technologie, Thema Plattform. Ihr seid ja jetzt quasi nicht erst seit wenigen Tagen live, sondern habt im Hintergrund schon so ein bisschen vorbereitet. Hilf mir mal, was waren so Grundarchitekturen, Grundgerüste, Grundthesen, die ihr im Hintergrund jetzt mit einem kleinen Team, da können wir gleich ein bisschen näher drauf eingehen, wie das gerade aufgebaut ist, aber was ihr eigentlich vorbereitet habt und wie integral sozusagen tatsächlich dann funktioniert.
Ich glaube, da gibt es verschiedene Elemente dazu. Auf der einen Seite, wenn man mal anfängt, ich glaube, dass in der Zukunft Unternehmen und Teams mit deutlich weniger Menschen gebaut werden können, als es in der Vergangenheit der Fall war. Du kannst, und das sehen wir schon heute schon, du kannst mit KI, sei es in der Softwareentwicklung, aber sei es auch im Design, schon viele Schritte nutzen und deutlich effizienter werden. Und es gibt immer wieder diese Aha-Momente. Es gibt Online-Tools zum Beispiel, um Wireframes zu generieren. Also wie baut man neue Produkte? Man schreibt was runter und plötzlich werden 10 Variationen generiert. Das war vor 2, 3, 4, 5 Jahren noch nicht möglich. Und ich glaube, das bedeutet, es ist eine komplett andere Art zu arbeiten. Und deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns dazu hin incentivieren oder auch auffordern, nutzt die KI-Tools, die da draußen schon möglich sind, weil Prämisse 1 unserer Company ist, man kann deutlich effizienter mit einem kleinen Team arbeiten und schneller werden und dafür ist KI definitiv schon der erste Punkt. Das ist so das eine. Und das zweite ist eben auch auf der Produktseite oder auf der Technologieseite, wie können Agentic Frameworks, also wie können Agenten, also KI-Agenten am Ende des Tages in unserer Plattform leben und arbeiten, aber immer und da habe ich eine andere Meinung als viele andere, nicht autonom, sondern die brauchen immer noch den Approval oder das Freizeichnen von, in dem Fall zum Beispiel von einem Steuerberater. Weil ich glaube, dass die meisten Menschen wollen gar nicht, dass alles sofort automatisiert passiert, gerade bei so einem schwierigen Thema. Und deswegen bauen wir eben unsere Infrastruktur so, dass dieser Freizeichnungsprozess in Anführungsstrichen da ist. Also die KI kann was machen, aber sie schlägt am Ende vor, ist auditable, also du kannst nachvollziehen, was dort passiert ist und dann kannst du es entweder ändern oder approven oder kannst auch sagen, so, das war falsch. Aber ich glaube, dieser Schritt ist enorm wichtig, gerade in der Industrie, in der wir sind. Und das ist ins System reingebacken. Und ich glaube, der dritte Punkt ist, wie spielst du in der Zukunft mit anderen Systemen zusammen? Also man hat ERP-Systeme, man hat Invoicing-Tools, man hat Expense-Management-Tools. Wie funktioniert unser System und unsere Plattform mit diesen anderen Tools? Ich glaube, jeder Gründer und jeder Techie und Produktler da draußen weiß, Integrationen mit anderen Tools sind alles andere als spaßig. Das heißt, auch hier überlegen wir uns, wie können wir von Anfang an das vielleicht anders bauen, dass wir nicht 20 Developer brauchen, die nur in der quasi damit zu tun haben, dass sie neue Tools zu integrieren. Und das sind so ein paar Prämissen, die wir drinnen haben. Aber long story short, ich glaube, du kannst Software heutzutage anders bauen, wenn du sie von Anfang an richtig baust.
Sehr interessante These und die ihr auch gut verbriefen könntet, dass ihr einfach schneller die Zeit viel mehr parallel vielleicht auch ausprobieren könnt und dann tiefer reingehen könnt. Das heißt, habe ich jetzt richtig verstanden, dass sozusagen in der Vorbereitungsphase ging es ganz stark darum, ich nenne es mal, korrigiere mich, wenn es jetzt falsch ausgedrückt ist, aber quasi so ein Integral GPT aufzubauen, so als Basis Kommunikationsinfrastruktur schon vom Enduser gedacht, oder würde das zu kurz greifen?
Ich würde es nicht als Integral GPT bezeichnen, sondern ich würde wirklich sagen, es ist am Ende eine Plattform der Kollaboration, die wir gebaut haben. Weil unsere Prämisse ist, dass eben in der Zusammenarbeit zwischen Berater und KMU sehr viele Bruchstellenstand heute sind, die dazu führen, dass es ineffizient ist, dass es unübersichtlich ist und dass es als Konsequenz auch teuer ist. Das heißt, wir haben uns jetzt im ersten Schritt darauf fokussiert, wie arbeiten diese beiden Parteien eigentlich zusammen und was erwarten die beiden Parteien auch voneinander? Weil Stand heute ist es oft so, beide Seiten wissen gar nicht, was voneinander erwartet wird, schicken es zur falschen Zeit oder wissen gar nicht, dass sie etwas schicken müssen. Da fängt es eigentlich erst an in der Kollaboration. Aber natürlich, um es dann zu automatisieren und deutlich höhere Effizienzgrade zu erreichen, musst du jetzt eigentlich so under the hood gehen. Also du musst einfach mal runtergucken, was steckt eigentlich unten drunter. Und da hast du sehr, sehr viele Workflows, insbesondere auf der Seite des Steuerberaters, die gemacht werden müssen, die auch rechtlich vorgeschrieben sind, die aber meiner Meinung nach in den bestehenden Tools, die es da draußen Stand heute gibt, nicht funktionieren oder nicht richtig funktionieren. Warum? Weil diese Tools darauf aufgebaut worden sind, aus manuellen Prozessen aus der Vergangenheit digitale Prozesse zu machen. Aber der Workflow hat sich eigentlich nicht grundlegend geändert. Und ich glaube, eben durch KI kannst du jetzt auch die Workflows verändern, die zum Beispiel dein Steuerberater hat. Aber das kannst du nur dann machen, wenn du es auch schaffst, die eigene Technologie unten drunter bis zum Ende eigentlich durchzubauen.
Sehr, sehr spannend. Also ich kenne das ja auch nur aus Erzählungen. Normalerweise ist ja deine Beziehung zum Steuerberater, dass du irgendwie wie eine Art Blackbox was rüberschickst und dann wird irgendwie was erledigt und irgendwie was eingereicht. Das heißt jetzt vielleicht mal so auf die User-Journey eines SMEs runtergebrochen. Wo schafft ihr da die Touchpoints oder wo schafft ihr da, ich glaube, es geht auch viel so ein bisschen um Expectation Management, vielleicht am Ende des Tages oder so Awareness Raising, hey, bitte sei so gut, schick das deinem Steuerberater, weil ansonsten steht Prozess XY in der Pipeline. Kannst du uns so ein bisschen ein Gefühl dafür geben, wie diese Plattform auf beiden Seiten dann konkret aussieht und wo ihr vielleicht sozusagen reinkommt und so ein bisschen den Finger vielleicht in die Wunde hält, dass die Prozesse einfach besser laufen?
Ja, also um zu wissen, was du wann senden musst, musst du auch verstehen, meiner Meinung nach, warum musst du senden. Also dieser Kontextelement ist extrem, extrem wichtig und das passiert Stand heute nicht wirklich oder bei den meisten eben nicht. Und wir geben eben dem Kunden Kontext, was ist wann fällig oder dem Endkunden, was ist wann fällig oder was muss gemacht werden und vor allem, was zum Beispiel braucht der Steuerberater, um diesen Prozess zu finalisieren. Diese Blackbox, die du genannt hast, die haben wir oft gesehen. Und wir wollen eben Transparenz in diese Blackbox bringen, indem wir sagen, das passiert hier eigentlich auf der anderen Seite. Aber auch für den Steuerberater, der auf der Plattform ist, zu zeigen, das passiert gerade beim KMU. Und ich glaube, durch diese erstmal durch diese Prozessübersicht und Prozesstransparenz ist jeder in der Lage zu verstehen, aha, daran muss ich übrigens denken. Und deswegen ist es wichtig, dass die Belege bei Tag X da sind. Und deswegen ist es wichtig, dass ich XY mache. Das ist eine der Sachen, die Stand heute nicht passiert, aber die passiert auf unserer Plattform. Und deswegen musst du wissen, was musst du machen, warum musst du es machen und bis wann musst du es machen. Und das klingt jetzt sehr einfach oder sehr simplifiziert, aber am Ende ist es das im Kern. Warum? Weil das Stand heute nicht da ist. Und damit haben wir angefangen. Und jetzt geht es aber natürlich unten drunter, um zu sagen, okay, um diese einzelnen Prozessschritte zu machen, brauchen wir jetzt verschiedene Tools, verschiedene Effizienzen, die wir in unserem System bringen können, damit der Steuerberater das effizienter zum Beispiel abwickeln kann oder das KMU bestimmte Daten schneller und besser zur Verfügung stellen kann. Und dadurch wird das System schneller, automatisierter und für den Endkunden kommt immer weniger und weniger Arbeit auf einen zu.
Was würdest du am Ende sagen? Ist es dann tatsächlich ein Effizienz-Game, also im Sinne von, ihr schenkt einfach den Unternehmern und den Steuerberatern natürlich einfach mehr Zeit, weil sie weniger den Themen hinterherlaufen müssen, weniger einfordern müssen, die Dinge einfach smoother funktionieren. Also ist es tatsächlich quasi so der Faktor Zeit? Oder ist es auch, wenn ich mir jetzt sozusagen als KMU überlege, hey, klingt mega spannend, ist es auch eine monetäre Komponente, dass man sagt, es ist nicht nur schneller, es ist vielleicht auch günstiger. Wie würdet ihr das sozusagen eure Value Proposition gegenüber einem SMI, gegenüber einem Steuerberater einordnen?
Also ich glaube, es ist am Ende das Thema Servicequalität und Effizienz, das hier tatsächlich einer der Kerntreiber ist, weil das, was ich eingangs gesagt hatte, im Sinne von, das KMU möchte sich auf das fokussieren, was wichtig ist und das ist ihr Geschäft führen, ihr Unternehmen zum Wachstum bringen und sie wollen dieses ganze Paket Buchhaltung, Steuern, Lohnbuchhaltung das möchten sie eigentlich rausbringen. Das heißt, das möchten sie gar nicht haben. Und ich glaube, wenn wir das ermöglichen können für unsere Kunden und Kundinnen und damit auch die Touchpunkte gering halten, glaube ich, haben wir einen großen Moment erreicht. Und auf der Steuerberaterseite ist es aber das auf der anderen Seite wiederum das Thema. Wenn ich viele dieser Prozesse nicht automatisieren kann und Effizienz reinbringen kann, kann ich auf der anderen Seite mehr Kunden und Kundinnen betreuen. B, ich kann auch bessere Beratung geben, weil ich mich mehr auf die einzelnen Kunden fokussieren kann. Und C, schaffe ich es auch, vielleicht weitere Services und weiteres Offering an die Kunden anzubieten, wofür der traditionelle Steuerberater zum Beispiel heute keine Zeit hat, weil eben so viel in der Buchhaltung, in den klassischen manuellen Themen festhängt. Und wenn wir es schaffen, eben für unseren Partnersteuerberater als auch für das KMU hier das anbieten zu können, ist es wirklich das Thema Servicequalität und Effizienz.
Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Extraordinary Tales, wo Zahlungsverkehr zur Familienangelegenheit wird und Payment-Legenden geboren werden. Bereit für ein Märchen, das selbst die Gebrüder Grimm vor Neid erblassen lässt? Dann kommt zu PAX 25 am 12. und 13. März im Tippi am Kanzleramt. Hier werden Payment-Legenden vor euren Augen geschrieben. Was euch erwartet? Familiäres Flair. Wie ein Klassentreffen, nur dass alle über Zahlungsverkehr schwärmen. Kontroverse Diskussionen. Endlich Leute, die nicht einschlafen, wenn ihr von Transaktionen schwärmt. Vielfalt. Von der guten alten Girocard bis zum Bezahlen per Augenzwinkern. Edutainment Deluxe. Lernen war noch nie so unterhaltsam. Networking on fire. Kontakte knüpfen, schneller als der Kartenleser piepsen kann. Unterhaltungsgarantie. Wer gähnt, spendiert Getränke. Und als Sahnehäubchen unsere legendäre Afterparty mit echten Payment-Pionierinnen. Seid dabei, wenn wir die Extraordinary Tales zum Leben erwecken. PAX 25 wird epischer als die Einführung des Euros. Payment Edutainment, Next Level. Ihr seid die Heldinnen dieser Geschichte. PS, wer nach der PAX nicht mindestens 3 Payment-Märchen kennt, bekommt sein Eintrittsgeld zurück. In Märchengold versteht sich.
Total spannend und was ich auch ganz cool finde, ich habe mich ein bisschen auf eurer Website umgeschaut. Wir sprechen ja Stand heute nicht von der Idee, sondern ihr seid ja, glaube ich, mit den ersten Kunden live gegangen, mit denen ihr meines Wissens auch im Hintergrund so ein bisschen, glaube ich, ein Testing gemacht habt. Widersprich mir, wenn ihr das anders gemacht habt. Wo würdest du sagen, wenn du jetzt die Seite Steuerberater versus KMU vergleichst, wo war man vielleicht sogar offener? Also so mein Bauchgefühl ist, wenn ich die zuhöre, ist vielleicht so der USP für die Steuerberater, was ja vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich auch behandelt wurde, noch mal größer als für die KMUs an sich, weil sozusagen die Zeit oder die Effizienz oder was du gesagt hast, man kann vielleicht sogar da noch mehr Leute betreuen, schon sehr, sehr attraktiv klingt.
Ich glaube, am Ende ist die ehrliche Antwort, das ist für beide. Also das klingt komisch, aber wir haben jetzt mit allen, mit denen wir gesprochen hatten, sowohl natürlich Menschen, die wir aus unserem Netzwerk kennen, als auch mit Cold Outreaches, die wir gemacht haben im Rahmen der Ideenfindung auch. Es hat keiner gesagt, oh, das macht keinen Sinn, sondern jeder hat sofort verstanden, was das Problem ist. Die meisten Leute sagen, ja, ich kenne das Problem, entweder aus dem privaten oder aus dem beruflichen Kontext. Und die Türen wurden uns eigentlich überall geöffnet, sowohl bei den KMU, als auch bei den Steuerberatern oder bei den Lohnbuchhaltern oder Ähnlichen, weil das Problem einfach bekannt ist, überall, wo du dich umschaust. Und ich glaube, deswegen haben wir auf jeden Fall ein sehr spannendes Problem, das wir gerade lösen für viele Menschen. Aber beide Seiten, sowohl KMU als auch Steuerberater, sind sehr gesprächsoffen, weil jeder auch einfach weiß, es kommt jetzt auf uns als Wirtschaft und als Gesellschaft durch KI ein komplett neuer Ruck durch das, was wir machen. Und sehr, sehr viele Leute haben einfach auch schon erkannt, dass sich da was ändern werden muss und dass sich was ändern wird. Aber ganz ehrlich gesagt, die Türen waren auf beiden Seiten komplett offen und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für.
Und vielleicht eine Frage, wie es im Doing tatsächlich funktioniert. Also du hast auch an ein, zwei Stellen von Partnersteuerberatern, glaube ich, gesprochen. Wenn ich jetzt als Kevin Hackel, ich sage jetzt mal Hausnummer, mit meinen 10 Mitarbeitern sage, hey, ich finde das richtig stark, wie kann ich denn jetzt loslegen? Ich habe aber vielleicht schon einen Steuerberater, bringe ich den auf eure Plattform mit? Gibt es da sowas wie einen Onboarding-Prozess oder arbeitet ihr gerade mit bestimmten Steuerberatern jetzt in der ersten Phase dezidiert zusammen? Vielleicht kannst du uns da mal abholen, wie das sozusagen in der Umsetzung dann auch tatsächlich in die Unternehmen beziehungsweise in die Steuerberatungskanzleien kommt.
Also wir arbeiten statt heute mit einer Partnersteuerberatungsgesellschaft zusammen, die auf unserer Plattform ist und dort auch die Services anbietet. Und wir merken eben da, dass diese Kanzlei jetzt deutlich mehr Kunden annehmen könnte als traditionell. Und deswegen sind wir da momentan mit einem Partnersteuerberater auf der Plattform aktiv. Der Kunde, also der KMU-Kunde, der zu uns kommen möchte, kommt einfach auf die Website, geht durch ein kurzes Telefonat, um die Requirements kennenzulernen. Und wir unterstützen sowohl Kunden, die noch keinen Steuerberater haben und einen suchen sozusagen, als auch Kunden, die schon einen mitbringen. Aber am Ende landet es dann bei der Partnersteuerkanzlei, weil wir auch mit ihr zusammen die Prozesse und das Grundgerüst und die Plattform aufbauen und darüber auch skalieren wollen. Und deswegen quasi unterstützen wir den eigenen Steuerberater dann nicht mehr, sondern es ist ein Wechsel, der stattfindet, aber der funktioniert sehr, sehr smooth.
Verstehe. Ist vielleicht zu früh gefragt oder kannst mal vielleicht ein Bild zeichnen, wie ihr da wachsen wollt? Ist dann geplant, mit der jetzigen Kanzlei erstmal zu vertiefen, Gas zu geben und loszulegen? Du hast doch gesagt, die hätten jetzt Kapazitäten mehr onzuboarden. Oder ist schon dann so ein bisschen das Endbild oder Zielbild, mehrere Kanzleien da zu listen und so Stück für Stück vielleicht auch mit diesen eben mitzuwachsen? Vielleicht kannst du da so ein bisschen teilen, wie deine Ideen bezüglich Wachstum ausschauen.
Also der Gedanke stand heute ist definitiv kein Marktplatzmodell, sondern es ist tatsächlich mit dem Steuerberater, den wir auch heute auf der Plattform haben, unserem Partnersteuerberater, dass wir da zusammen die Plattform gemeinsam hochbauen. Und ich glaube, das ist auch für uns the winning model, wie wir bis jetzt gesehen haben. Und das wird auch for the time being, wird das Ganze bleiben.
Verstehe. Sehr, sehr spannend. Und dann vielleicht noch einmal abgerundet zu unserer Eingangsfrage, Thema Digitalisierung im SMI-Bereich generell, dass da ein bisschen wenig läuft. Habt ihr, das wäre so meine böse Klischee-Denke, habt ihr auch vielleicht sozusagen bei den Early Adoptern, ist es dann eher das Fintech und das Startup aus Berlin, Hamburg etc., die bei euch gerade in der Pipeline auch sind? Oder ist es durchaus auch schon ein bisschen breiter und auch schon stärker im traditionelleren Bereich, Stichwort Excel und E-Mail-Listen, die du gesagt hast, wo du das Thema auch vielleicht in der frühen Phase schon positioniert siehst?
Ich muss sagen, das war eines der Themen, die mich komplett überrascht haben, weil ich würde sagen, von den Leads, die wir in Anführungsstrichen eingesammelt haben bis jetzt, sind knapp 95% Unternehmen, die wir alle nicht kennen. Also es ist jetzt nicht aus unserem Netzwerk, sondern es sind wirklich Leute, die auf unsere Website gekommen sind, die uns irgendwo gesehen haben und zur Plattform gekommen sind, die wir aber nicht kannten. Das war damals zum Beispiel bei Penta anders. Das war dann erstmal das Netzwerk von Freunden und Ähnlichem. Und jetzt haben wir plötzlich Kunden, die uns persönlich gar nicht kennen und das Produkt oder uns irgendwo gefunden haben. Das fand ich schon mal super spannend. Und wenn man sich dann anschaut, so diesen Querschnitt dieser Kundengruppen, da ist alles dabei. Da ist Digitales dabei, aber da ist auch eher Traditionelles dabei. Wir haben uns ja am Anfang jetzt auch erstmal fokussiert auf, sagen wir mal, Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich, weil wir einfach da merken, da ist ein großer Painpoint, der jetzt gelöst werden kann. Und ich muss aber wirklich sagen, das hat mich völlig überrascht, dass so viele verschiedene Leads aus verschiedenen Phasen des Unternehmens reingekommen sind und auch übrigens von verschiedenen Größen, also von ganz kleinen bis hin zu richtig großen. Da war ich sehr perplex, aber im positiven Sinne.
Das ist ein guter Punkt, der mir jetzt fast durchgerutscht wäre. Sagst unterschiedliche Größen, klein bis auch bisschen größere Schiffe schon. Hast du so einen Sweet Spot? Also es klingt jetzt für mich zumindest vom Zuhören nicht so, als wäre ich als Einzelunternehmer vielleicht Zielpublikum des Ganzen. Kannst du sagen, wo ich sage, das ist gerade ein Bereich, wo ich wohlfühlt, was so ein bisschen euer Sweet Spot Kunde vielleicht auch in den kommenden Wochen und Monaten wäre?
Also Stand heute sind es tatsächlich Kapitalgesellschaften, also GmbHs, UGs und Ähnliches, auf das wir uns fokussieren, weil wir da einfach den großen Need auch sehen. Das sind Unternehmen, die bilanzierungspflichtig sind, das sind Unternehmen, die verschiedenen steuerlichen Begebenheiten unterliegen. Das heißt, da ist eine gewisse Komplexität auch da. Und das ist für uns der Fokus. Und wie gesagt, aus dem Dienstleistungsbereich, weil wir da einfach merken, dass ein großer Painpoint vorhanden ist. Und von der Größe her, klar, wir machen jetzt keine Companies mit 250 Mitarbeitern. Das ist normalerweise, das ist nicht unsere Zielgruppe. Aber wir merken schon, es ist nicht unbedingt nur die ganz kleinen Unternehmen sind, sondern auch 10, 15, 20, 30, 40 Mitarbeiter. Und da muss ich sagen, das ist auch wieder verglichen mit Penta damals anders. Damals waren es so die ganz kleinen und dann ist man hochgewachsen. Aber jetzt sind wir schon deutlich schneller in so einem Bereich, wo ich sagen würde, hoppla, das hat auch mich selber überrascht.
Interessant, total interessant und zeigt ja auch, wenn das Thema anzieht, dass der Bedarf auch weiter steigen wird. Was mir jetzt initial kommt, ist jetzt aber wirklich vielleicht ein bisschen Blick in die Glaskugel. Steuerberatungsbedarf gibt es ja bis an der Meer. Jetzt habe ich richtigerweise verstanden, ihr fokussiert euch gerade mit eurer Partnersteuerberatung auch diese Technologie, glaube ich, auf das Level zu bekommen, um immer stärker wachsen zu können. Siehst du ökosystemisch da aber auch partnerschaftlich irgendwie einen Weg, das mehr in die Breite auszurollen oder theoretisch eure Technologie perspektivisch auch sozusagen vielleicht als ein As-a-Service-Modell anderen Kanzleien auch anzubieten oder sind das Themen, die euch überhaupt gerade beschäftigen, die Zukunft betreffend, oder bin ich da gerade so ein bisschen auf dem Holzweg?
Auf dem Holzweg bist du nicht, aber am Ende ist es jetzt fokussieren. Wir müssen jetzt ganz, ganz fokussiert arbeiten und die Themen und die Probleme, die unsere Kunden schildern, auf die müssen wir uns fokussieren. Und das machen wir auch gerade. Das heißt, was die Zukunft in dieser Hinsicht bringt, das werden wir sehen. Das ist, glaube ich, sowas wird sich dann immer ergeben. Aber momentan fokussieren wir uns wirklich auf das Modell, mit dem wir auch gestartet sind. Und wir sehen bis jetzt, toi, 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 sehr viele interessierte Kunden und Kundinnen. Und das muss für uns auch der Fokus sein. Ich meine, wir sind am Ende momentan ein kleines Team und deswegen ist Fokus und Effizienz extrem wichtig.
Sehr cool. Such dir gerade Leute, Lukas, und in welchem Bereich, dann kannst du es auch gerne hier loswerden. Ist immer ein guter Hook.
Also wir suchen natürlich auf der einen Seite auf der Softwareentwicklungsseite Engineers. Wir suchen auf der Produktseite gute Produktmanager und Managerinnen aus dem Background. Aber auch aus den traditionelleren Steuerkanzleien suchen wir gerne Mitarbeiter. Und ich sage es immer, die klassische generische Bewerbung ist auch immer gerne willkommen, weil oft gibt es Menschen, die sehen vielleicht noch nicht ihre Rolle auf unserem Jobboard, aber würden sehr, sehr gut zu uns passen. Das heißt, da gerne Mut zur Lücke, einfach anschreiben, sei es LinkedIn oder E-Mail, und wir schauen uns das super gerne an.
Sehr cool. Also ihr habt es gehört, Freunde, wer über den Wechsel nachdenkt oder noch ein bisschen Inspiration sucht, Lukas freut sich über eine volle Inbox an Bewerbungen, sehr schön. Guter Deep Dive zum Produkt. Ich glaube, wir haben relativ gut aufgeräumt sozusagen, was ihr macht. Ihr seid so ein bisschen, und das ist, glaube ich, auch das Novum, was ganz spannend ist, die Plattform eben zwischen Beratung und KMU, um eben da, glaube ich, Frictions abzubauen, Effizienzen auf der Zeitseite, aber am Ende des Tages, das richtig angesprochen, Compliance-Thema, sauber zu arbeiten. Ich würde jetzt gerne die letzten paar Minuten, die uns noch bleiben, noch so ein bisschen nochmal den Kreis schließen zu dem, wo wir gestartet haben, nämlich so ein bisschen zur Founding Story, weil ich finde ja, jedem Anfang wohnt immer so ein bisschen kleiner Zauber inne. Und du bist ja jetzt quasi, zumindest spätestens jetzt, Lukas, offiziell Serial Entrepreneur. Also Gratulation hierzu. Rückblickend, siehst du schon Muster oder was nimmst du aus deinen Learnings in der Vergangenheit mit, was du oder was ihr gerade vielleicht ähnlich macht, damals zu den ersten Stunden, vielleicht bei Penta, was ihr bewusst anders macht? Inwiefern gehst du ähnlich oder auch anders, gerade in die Gründung rein, mit dem ganzen Erfahrungsschatz, den du mitbringst?
Ich glaube, ich bringe vielleicht ja auch Erfahrungsschatz mit, aber insbesondere auch einen anderen Schatz, und zwar meine Tochter. Ich glaube, das war bei Penta damals anders, das muss man dazu sagen. Das heißt, die Gründung ist jetzt, man ist Vater, und auch Anil als Mitgründer ist auch Vater. Und das ist, glaube ich, einer der großen Unterschiede, wie du dein Leben als Gründer, wenn du keine Kinder hast, als wenn du auch dann Kinder hast, da ist ein großer Unterschied da. Und es erwartet oder bringt auch eine ganz andere Flexibilität mit, die du haben musst. Weil Kind ist krank in der Kita oder Kita hat mal zu oder Partnerin zu Hause ist krank. Das heißt, du musst ganz anders und flexibler arbeiten. Und deswegen haben wir das auch von Anfang an gesagt, dass wir diese Flexibilität nicht nur für uns haben, sondern auch für Mitarbeiter, die Kinder haben. Aber das merkt man schon, es ist anders, weil du nicht mehr komplett den ganzen Tag das machen kannst, sondern um 4 Uhr holst du dann mal das Kind von der Kita ab oder du bist mal zu Hause. Das gehört dazu. Das heißt, da arbeitet man anders. Eine Sache, die sich aber trotzdem nicht geändert hat, ist, ich glaube, man muss hart arbeiten. Das wird oft gerne beschönigt, aber ich glaube, die ehrliche Antwort ist, das ist harte Arbeit, das ist lange Arbeit. Du weißt auch nicht immer, was kommen wird. Und das hat sich auch bei Penta nicht, oder war bei Penta genauso damals. Wir haben wirklich sehr hart gearbeitet, um das irgendwie zum Erfolg zu führen. Und ich bin der Überzeugung, dass harte Arbeit einfach dazugehört, gerade in dieser jetzigen Phase. Und zusätzlich das, was sich auch nicht geändert hat, was mir auch immer am meisten Spaß gemacht hat, ist dieser Kundenfokus, also mit Kunden zu sprechen, das Produkt, was man gebaut hat, schnell mal rüberzuschicken, gib mir mal Feedback. Das macht mir persönlich immer noch am meisten Spaß, weil ich glaube, so baut man ein Produkt, dass das auch funktioniert. Und das jetzt vielleicht mal so eine Nutshell, was mir den Kopf gibt.
Sehr, sehr spannend. Das habe ich dich mir noch gar nicht gefragt. Wo hast du deinen Co-Founder kennengelernt? Nicht zufällig in der gleichen Kita, oder?
Nein, den Anil habe ich damals bei Finnlieb kennengelernt, in der Habenbergstraße. Anil war damals, ich glaube, Director of Technology bei Finnlieb und hat dann bei Penta auch längere Zeit mitgearbeitet. Und seitdem sind wir sehr, sehr eng geblieben, Freunde geworden über die Zeit und haben uns dann reconnected. Und es hat für uns beide halt nochmal super gepasst. Und wir haben gesagt, okay, let's do that.
Sehr, sehr spannend. Und ich glaube, total wichtig, dass man auch so ein bisschen ein langfristiges Vertrauen schon hat, wenn man sich auf so eine Journey begibt. Ich glaube, da ist nichts besser, wenn man auf diese langfristige Partnerschaft oder in dem Fall dann wahrscheinlich auch Freundschaft zurückblicken kann, um das wirklich zum Erfolg zu führen. Vielleicht, also individuell erstmal Gratulation, dass ihr das in dem Umfeld geschafft habt. Wir hören ja immer, die Leute strugglen im VC-Bereich, aber auch im PI-Bereich. Die Leute warten ja eigentlich jetzt auch mal endlich, einen Paycheck zurückzubekommen, so ein bisschen ihre Assets zu liquidieren. Und man merkt, es ist nach wie vor einfach so ein bisschen eine trübe Stimmung im Funding-Markt. Ich drück's mal so aus. Wie habt ihr das gespürt oder wo hast du da vielleicht ein bisschen eine Pole-Position gehabt auf Basis deiner Vergangenheit? Vielleicht können wir darauf auch noch kurz ein bisschen reflektieren.
Ja, gerne. Also wir sind ja gebackt von General Catalyst, von Cherry Ventures und von Puzzle Ventures, also dem Fonds von der Gloria. Und eins war ganz klar, man hat mit denen schon sehr, sehr lange, auch schon vor Gründung Kontakt gehabt, ist immer wieder in Kontakt geblieben. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass diese Beziehung von heute auf morgen aufgebaut wurde, sondern ich kannte die Leute, die handelnden Personen schon länger. Und das war sozusagen der Starting Point. Und ich glaube, es hat natürlich geholfen, das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass man Unternehmen im Fintech schon gegründet hat, dass man das auch verkauft hat und dann auch aufgebaut hat. Ich glaube, das hat geholfen. Das wäre vermessen zu sagen, es nicht so zu sehen. Und drittens, was aber, glaube ich, auch gut war, als wir dann die Idee entwickelt hatten, war es für jeden sofort klar, so ja, this is a good idea. Also so, das Problem ist bekannt, weil alle Portfolio-Companies von den Investoren haben dieses Problem. So, wir brauchen eine Lösung dafür. Das heißt, wir hatten da, glaube ich, auch einfach ein Thema uns jetzt angetan, das ein großes Thema ist, das durch KI auch ein spannendes Thema sein wird und das einfach aktuelle Painpoints hat, die jeder auch persönlich nachvollziehen kann. Und deswegen war das, glaube ich, dann auch nochmal ein Stück von der Seite einfacher, in Anführungsstrichen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube persönlich, die Zeiten ändern sich gerade wieder. Man sieht das ja durch dieses ganze EU first und we were gonna make it, dass jetzt so langsam wieder dieses Tal der Tränen durchschritten ist und dass jetzt wieder positive Stimmung sowohl in den Funding-Markt, aber auch so ein bisschen in die wirtschaftlichen Markt reinkommt. Und ich glaube, es ist auch bitter notwendig, weil es gibt sehr viele Ideen da draußen, es gibt sehr viele gute Gründerinnen und Gründer da draußen und es gibt auch genügend Kapital. Jetzt müssen wir alle mal wieder ranhalten und auch zeigen, dass Europa das kann.
Das ist doch, finde ich, eine schöne Perspektive und Ausblick vielleicht auch ein bisschen langsam schon zum Ende unseres Podcasts. Aber eine Frage tatsächlich, Lukas, die mich interessieren würde. Ich habe da noch so lose tatsächlich eine Bitkom-Study von meinem ehemaligen Kollegen Daniel im Hinterkopf, wo echt einige Founder gesagt haben, wenn ich nochmal gründen sollte, dann nicht in Deutschland. Also auch das Thema Abwanderung. Wir haben vorhin das Thema Bürokratie gehabt, schwieriges Funding-Umfeld, Klammer auf. Wir nehmen aber trotzdem alle gerne das Geld aus dem Ausland, wenn es sein muss. War das in eurer Überlegung, jetzt seid ihr natürlich familiär, ihr zwei als Gründer hier verankert, war das aber jemals tatsächlich eine realistische Überlegung, das Ding vielleicht nicht in Deutschland hochzuziehen oder stand das eigentlich gar nie zur Debatte?
Stand nie zur Debatte. Und ich glaube, mir geht es inzwischen wirklich auf die Nerven, dass immer gesagt wird, the grass is greener on the other side und alles ist gut in Amerika und alles ist gut hier und alles ist gut da. Ich glaube, wenn man sich die Details anschaut, ist das nicht immer der Fall. Klar hast du woanders Talent Density, die vielleicht ein bisschen noch höher ist oder du hast einen besseren VC-Background. Aber am Ende, glaube ich, müssen wir auch in Deutschland gründen können. Deswegen, das war für uns nie ein Thema. Ich bin in den letzten Monaten, ich bin ja gebürtiger Österreicher, ich bin aber Deutscher geworden, habe mich einbürgern lassen. Ich glaube auch an dieses Land und ich glaube daran, dass wir das machen können. Eine Sache, die aber ganz klar ist, die Politik hat es noch nicht verstanden. Hier muss mehr passieren, hier muss Entbürokratisierung passieren, hier muss es Gründerinnen und Gründern einfacher gemacht werden. Und da muss ich auch sagen, wir als Startup-Szene können dann noch mehr machen, müssen noch lauter werden. Weil wenn du dir alleine die Wahlprogramme anschaust, gibt es ein paar Parteien, da steht Startup gar nicht drinnen. Und da gibt es ein paar Parteien, die so ein bisschen stiefmütterlich drüber sprechen. Und das muss sich jetzt fundamental ändern. Weil nur wenn wir das alles zusammen hinbekommen, dann wird Deutschland auch ein guter Gründungsstandort bleiben. Aber ich glaube an Deutschland als Gründungsstandort. Und wir stellen auch nur Leute gerade in Berlin ein, weil wir einfach glauben, das ist das Richtige.
Ich bin so 100% bei dir, Lukas. Du hast mir aber definitiv mit der Einbürgerung einen Schritt voraus. Das heißt, uns trennt, dass du am Wochenende wählen darfst. Ich werde das als von der Seitenlinie beobachten. Aber ich kann deinem positiven Schlusswort, glaube ich, gar nichts hinzufügen, außer vielleicht wirklich auch nochmal die Aufforderung an unsere ganze Bubble. Ich glaube, wir müssen Leute wie dich, wir müssen andere Top-Founder-Stories, die wir in dem Bereich haben, gerade im Bereich Fintech, wenn man sich das anguckt, bei unterschiedlichen Verticals, sind das in der Vergangenheit die, die, glaube ich, stark performt haben, die eine unter Anführungszeichen hohe Unicorn-Dichte haben. Und ich glaube, da müssen wir sozusagen uns auch nicht aus der Verantwortung stehlen, zu trommeln, wie du auch richtig sagst, auf die Hinterbeine stellen und die Politik da stärker darauf aufmerksam machen. Mit diesem Rundumschlag, Lukas, überlasse ich dir gerne das Schlusswort, wenn du noch was loswerden möchtest. Ansonsten von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Es war eine schöne Reflexion auf deine letzten paar Monate, auf eure Gründerstory, auf eine sehr, sehr spannende Plattform, die sich ja as we speak gerade herausbildet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und ich würde sagen, in ein paar Monaten schauen wir, ob sich die Thesen validieren, wie ihr gewachsen seid, was vielleicht dazugekommen ist. Würde mich auf jeden Fall freuen.
Super. Vielen, vielen Dank, Kevin. Und ich glaube, als Schlusswort, du hast alles gesagt, aber wir suchen immer gute Leute. Das heißt, wer auch immer in Kontakt mit uns treten möchte, wir sind offen und freuen uns auf jegliche Bewerbung und jeglichen Outreach.
Wunderbar. Lukas, tausend Dank. Und dann schönes Wochenende an unsere Zuhörer. Wir freuen uns.
Tschüss.